SWR 2 Zeitgenossen.
Heute ist ja ein Feiertag, Christi Himmelfahrt. Da haben wir gedacht, das könnte ein guter Tag für die Ausstrahlung dieser Sendung sein, der Ihnen gefallen könnte, Herr Maurer.
Absolut, ja, ich meine, Richtung Himmel bin ich ja schon mal aufgebrochen, in einer Rakete. Gut, mit Christi war das jetzt weniger, aber die Richtung stimmt.
Matthias Maurer, Sie waren ein halbes Jahr im All auf der Internationalen Raumstation, kurz ISS, im Mai 2022, also vor genau einem Jahr, sind Sie wieder zurückgekommen. Wenn Sie heute so mit etwas Abstand auf die Zeit zurückblicken, was ist so das erste Bild, das Ihnen in den Sinn kommt?
Ja, der Blick runter auf die Erde, das ist einfach ein Bild, das hat sich mir so eingeprägt, diese schöne blaue Kugel unter mir liegen zu sehen und dann außenrum alles nur tiefes Schwarz und auch das Gefühl zu haben, das ist der einzige Ort im bekannten Universum, zumindest für uns bekannten Universum, wo Leben existiert. Alles, was jemals in der Geschichte der Menschheit stattgefunden hat, ist auf dieser kleinen blauen Kugel passiert.
Deutschland können Sie nur erahnen, oder?
Ja, also Deutschland erkennt man von dort oben, das ist irgendwie so ein bisschen, ja, sieht alles komplett grün aus und von daher musste ich anfangs, als meine Freunde mir gesagt haben, schick doch mal ein paar Bilder runter vom Saarland, da muss ich erst mal sagen, oh, ich bin ja froh, wenn ich Deutschland finde, weil man erkennt aus dem All keine Grenzen und man muss sich an der Geografie orientieren. Und ich hatte dann neben mir Google Maps, Karte auf dem iPad und habe dann versucht, anhand von ja, den geografischen Strukturen zu erkennen, okay, wo fängt Deutschland an, wo liegt das Saarland? Da musste ich mich dann an verschiedenen Flüssen langhangeln, aber gegen Ende wusste ich dann ziemlich gut, wie ich zu suchen habe.
Offenbar hat das so was Rauschhaftes für Sie, im All zu sein, etwas, von dem man nicht genug kriegen kann, denn Sie möchten wieder hinfliegen, da werden wir im Laufe der Sendung noch drüber sprechen. Man könnte auch denken, das war wahnsinnig toll, aber auch enorm strapaziös. Ich habe es geschafft, ich war dabei, Haken dran. Aber so ist es nicht bei Ihnen, oder?
Ja, so ein bisschen ist es zum Teil schon, weil ich habe mich sehr, sehr lange auf diese Reise vorbereiten müssen und auch dürfen. Aber es hat halt länger gedauert, als es für die meisten Astronauten normalerweise dauert. Bei mir waren es 13 Jahre zwischen dem Traum, ich möchte Astronaut werden, und letztendlich dem Tag, wo wir gestartet sind. Dazwischen kamen immer mal wieder Phasen, wo ich dachte, oh, der Traum, der entgleitet mir, also das schaffe ich jetzt nicht mehr. Und allein die Tatsache, dass ich jetzt oben war, das ist schon mal sehr entspannend und so ein Haken ist jetzt da schon dran, aber natürlich heißt das nicht, da ist ein Schlussstrich drunter, sondern es stimmt, ich möchte gerne nochmal rausfliegen.
Einen weiteren Haken setzen. Sie haben sich ja schon tausende Male erzählt, seit Sie wieder zurück auf der Erde sind, wie das war da oben. Aber natürlich wollen auch wir gerne noch mal von Ihnen wissen, weil es einfach keiner von uns je erleben wird, was Sie erlebt haben. Wie fühlt es sich an, in so einer Rakete ins All zu fliegen?
Ja, also der Moment, wo alles losgeht, wo dann der Zähler runtergeht, 10, 9, 8 und so weiter, bis es halt null macht, die Sekunden habe ich immer noch nicht geglaubt, dass wir wirklich starten, weil wir hatten mehrere Startversuche und die Wahrscheinlichkeit, dass das kurz, auch wenige Sekunden vor dem Termin dann noch abgebrochen wird, ist doch schon gegeben. Aber gut, letztendlich ging es dann los und in einer Zentrifuge durfte ich ja einmal erfahren, wie das so ist mit den Beschleunigen beim Start. Aber ich muss sagen, in echt ist das nochmal deutlich spektakulärer. Es gab einen riesen Ruck ins Kreuz und mit Volldampf sind wir dann da losgezischt. Von außen wirkt das fast noch spektakulärer, also für die Zuschauer unten, als für uns in der Rakete drin. Wir werden in die Sitze gepresst. Ja, dann dauert 150 Sekunden, ist die erste Stufe schon ausgebrannt. Und dann ist man auf knapp 100 Kilometer Höhe, ist für 15 Sekunden schwerelos, bevor dann die zweite Stufe einsetzt und nochmal einen riesen Ruck ins Kreuz reinfährt. Man mit Volldampf nochmal weiter nach vorne geschleudert wird und nach 8,5, knapp 9 Minuten ist man dann oben im All. Der Motor wird ausgeschaltet und man hat mental das Gefühl, man macht ein Salto rückwärts, wenn man in der Schwerelosigkeit ankommt. Und plötzlich schweben die eigenen Arme vor einem und man denkt, wieso schweben die jetzt? Und dann hat man verstanden, okay, ja, ich bin jetzt im Weltall.
Sie haben ja mehr als 100 Experimente dort gemacht. Was war so eine Überraschung, die dabei rausgekommen ist? Oder was waren da überhaupt für Experimente?
Ja, die Experimente, die werden von den Spezialisten auf dem Boden langer Vorbereitung halt geplant, werden bei der ESA, bei der Europäischen Raumfahrtagentur dann eingereicht, werden dann extra auch nochmal gebaut, sodass sie oben sicher durchzuführen sind. Und das heißt, die Wissenschaftler haben eigentlich eine gute Erwartungshaltung, was passieren könnte oder was passieren sollte. Und dann müssen wir das halt oben umsetzen. Und es waren viele, viele spannende Experimente mit dabei, weil die meisten laufen doch abgeschirmt, abgekapselt irgendwo im Innern von einer Maschine. Ich bin dann nur der Laborant, der die auf- und wieder abbaut. Und dazwischen werden die halt ferngesteuert vom Boden betrieben. Bei ein paar Experimenten bin ich aber auch selbst das Testkaninchen.
Zum Beispiel?
Ja, bei den ganzen medizinischen Experimenten. Es passiert ja sehr viel mit dem menschlichen Körper. Ich fange mal an mit der Flüssigkeitsumlagerung. Also hier unten auf der Erde ist unser Körper im Gleichgewicht. Die Flüssigkeit im Körper sackt nach unten in die Beine. Das merkt man halt oft bei Oma oder Opa, die halt dicke, geschwollene Beine haben, weil das Herz nicht mehr so gut pumpt. Bei mir hat das Herz gut gepumpt, aber ich hatte oben keine Schwerkraft dabei. Das heißt, ich sah dann genau umgekehrt aus wie Oma und Opa. Ich hatte ganz dünne Beine, weil die Flüssigkeit nicht mehr in die Beine gelaufen ist. Aber dagegen hatte ich sehr viel Flüssigkeit im Kopf und ich hatte ein richtig aufgedunsenes Gesicht. Meine Freunde dachten erst, ey Mensch, hör auf, so viel zu essen da oben. Aber es war nicht das Essen, es war wirklich nur die Flüssigkeit, die da oben im Kopf war. So, deswegen hat man am Anfang dann auch Probleme mit den Augen, weil dieser erhöhte Druck im Kopf, der drückt aufs Gehirn, drückt auf den Sehnerv. Das merken wir, dass dann die Sicht direkt von Anfang an schlechter wird. Man entwickelt ein Augenödem. Das ist erst nach dem Flug, hat es sich erst wieder zurückgebildet. Es ist nur ein leichtes und das wissen wir, aber die Ärzte wollen natürlich verstehen, was passiert da genau. Weil wenn wir irgendwann mal lange, lange fliegen, Richtung Mars jetzt, 2 bis 3 Jahre, dann könnte es unter Umständen dazu führen, dass dieses Augenödem den Astronauten erblinden lässt.
Oh, ja.
So, und das ist natürlich ein Problem, das möchten wir nicht riskieren. Bevor wir Astronauten so weit ins All schicken für so lange Zeit, müssen wir das verstanden haben und vielleicht auch eine Lösung gefunden haben. Und wie dieses Ödem sich behandeln lässt, wie sich das entwickelt, das haben wir unter anderem auch mit künstlicher Intelligenz untersucht. Also wir mussten dann immer Fotos machen von dem Augenhintergrund. Und mittels automatischer Bildauswertung möchten die Wissenschaftler jetzt schon herausfinden, ob die künstliche Intelligenz diese Augenerkrankung schon schneller erkennt als ein professioneller Augenarzt. Und sieht wirklich so aus. Und das wäre natürlich toll, wenn wir diese Methode dann etablieren können und können vielleicht in Gegenden in Afrika oder sowas, wo nicht jeder Augenarzt mit Top-Equipment ausgerüstet ist, vielleicht dann mit einfacheren Kameras, wir hatten das mit einem Handy gemacht, oben im All, diese Augenaufnahmen, ob wir das dann auch durchführen können und sozusagen ein gleiches Behandlungsniveau wie in Europa anbieten können, aber mit viel einfacherer Technik.
Sie hatten eine sehr gefährliche Situation in der Zeit, in der Sie da oben waren. Russland hatte einen Satelliten abgeschossen und die Trümmer drohten, die ISS zu beschädigen. Und Sie mussten die ISS dann verlassen. Wie haben Sie sich gefühlt in der Situation?
Ja, diejenigen, die den Film Gravity gesehen haben.
Mit Sandra Bullock und
genau,
George Clooney.
Ganz genau. Also als ich diesen Film gesehen habe, und am Anfang fängt es ja genauso an, im Weltraum platzt ein Satellit auseinander und die Trümmerteile stürzen auf die ISS zu. Habe ich im Kino gedacht, was für eine Hollywood-Erfindung, sowas wird in echt ja nie passieren.
Ach so.
da waren wir oben 4 Tage gerade an Bord der Raumstation, halten mitten in der Nacht einen Funkspruch und dann heißt es genauso, ein Satellit auseinandergebrochen, bringt euch in Sicherheit. Da dachte ich, oh, das kenne ich ja irgendwoher. Im Film endet das ziemlich übel, deswegen ist das so ein bisschen mitgeschwungen bei uns. Wir haben gedacht, okay. Wir führen jetzt erst einmal die Notfallprozeduren aus. Wir haben alle Schleusentüren zugemacht. Also die ISS besteht ja aus vielen verschiedenen Modulen und zwischen den Modulen haben wir dann immer eine Tür. Und diese Türen haben wir dann alle zugemacht für den Fall, dass ein Trümmerteilchen auf die ISS einschlägt und wir ein Loch in einem Modul haben würden, würden wir nicht die komplette Station verlieren. Dann haben wir uns in unsere Raumkapsel zurückgezogen. Die sind ja sehr, sehr klein im Vergleich zu der großen Raumstation. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Raumkapsel getroffen wird, auch kleiner. Im Notfall, wenn die ISS getroffen worden wäre, hätten wir abdocken müssen und wären zurückgekehrt auf die Erde. Dann hätten die Techniker vom Boden aus versucht zu verstehen, ja, wie ist die Situation auf der ISS, wie können wir sie reparieren und schicken dann Wochen oder Monate später dann ein Reparaturteam hoch. Mhm. Wäre unsere Kapsel getroffen worden, dann hätten wir versucht, schnell die Tür nochmal aufzumachen und hätten uns in die Raumstation gerettet, hätten dann die Raumkapsel zurückgeschickt zur Erde und hätten eine neue Kapsel bekommen.
Okay.
So, wäre das Loch so groß gewesen, dass wir die Tür hätten nicht mehr aufmachen können in unserer Raumkapsel, weil durch den Druckverlust geht das nur, wenn halt ein ganz kleiner Druckunterschied besteht, dann hätten wir mit der defekten Kapsel zurückfliegen müssen zur Erde und dann hätten wir in unserem Raumanzug sozusagen nochmal eine zweite Schutzhülle gehabt.
Oh, aber trotzdem, Sie hatten bestimmt Angst um Ihr Leben dann in der Situation.
Ja, eigentlich ist man zu konzentriert. Man ist so ausgebildet für dieses Szenario, dass irgendwo ein Loch in der ISS ist. Das üben wir sehr, sehr oft, dass wir einfach diesen Film dann abspulen. Wir machen Schritt für Schritt. Aber irgendwann ist man ja mal in der Kapsel, hat alles getan, was man tun kann. Und dann ist so ein Moment der Stille. Und dann fängt man an zu reflektieren. Und das ist so ein Moment, wo man dann sagt, oh, das ist ja, also drücken wir mal die Daumen.
Dieser Job ist lebensgefährlich. Und Sie haben sich bestimmt auch anders als Menschen anderer Berufe sich mit dem Tod befasst, auch bevor Sie da ins All fliegen, oder?
Ja, ehrlich gesagt nicht. Also der Job des Astronauten ist mittlerweile so sicher und so durch Technik unterstützt, dass es eigentlich sehr, sehr kalkulierbar geworden ist. Natürlich muss man sich vorbereiten. Also ich habe ein Testament machen müssen. Ich habe natürlich auch mit Freunden, Familie drüber gesprochen. Was wäre, wenn halt doch dann alles schiefgehen würde? Aber so richtig ins Detail ist man da nicht eingestiegen, weil man immer hofft, dass alles gut geht.
Weil Sie den Film Gravity angesprochen haben, können Sie sich solche Weltraumfilme angucken? Das sind ja meistens Actionfilme, wo auch wirklich irgendwas passiert. Das sind ja meistens nicht nur schöne Liebesfilme, die da im All stattfinden. Können Sie das so sich noch angucken oder sagen Sie, ich lasse das lieber?
Nee, ich finde die gut, ich finde die gut. Also dank Gravity konnte man der Öffentlichkeit ja auch richtig schön erklären, wie die Raumstation aussieht, wie wir dort oben arbeiten und was so auch die Beeinträchtigungen sind, dadurch, dass wir oben in Schwerelosigkeit sind. Da muss ich mir mal vorstellen, hier unten ist es ganz normal für uns. Ich kann, wenn ich am Arbeiten bin, etwas vor mir auf den Tisch legen und kann dann, sag ich mal, die Schräubchen nehmen und den Schraubenzieher und kann etwas reparieren. Wenn ich dort oben bin und ich habe so ein Schräubchen und schraub das raus, dann schwebt das vor mir weg. Dann ist erst einmal Lebensgefahr, weil ich könnte das einatmen und könnte daran ersticken. Oder ich könnte es ins Auge bekommen und dann bräuchte ich einen Augenarzt, den ich da oben nicht habe. Das heißt, eine simple Reparatur mit einem kleinen Schräubchen ist etwas, was wir da oben eigentlich so nicht machen. Und wenn wir es dann doch machen müssen, also ich musste auch mal einen Computer reparieren, dann musste dort wirklich dann Minischräubchen rausnehmen, da müssen wir höllisch aufpassen. Ich habe dann immer ein Stück Klebestreifen neben mir, mit dem ich dann die Schraube, die nicht wegdriften soll, die ich dann dort festkleben kann.
Und wenn man dann wieder zurückkommt, also als Sie wieder zurückgekommen sind auf die Erde, was ist das für ein Gefühl?
Ja, eigentlich wäre ich gerne noch ein bisschen oben geblieben, weil mir hat es dort oben richtig gut gefallen. Es war auch, sag ich mal, man war schön abgeschirmt. Man hatte eine Gemeinschaft. Wir sind als Freunde gestartet und sind quasi als Familie zurückgekommen. Das war richtig, richtig toll, ein Erlebnis. Irgendwann, klar, mussten wir dann wieder zurück, spätestens als unsere Ablösung oben da war. Und ja, war uns klar, okay, jetzt stören wir eigentlich nur noch die Leute bei der Arbeit. Ist ja nicht genügend Platz, dass wir da oben zu 11 dauerhaft leben können. Sind wir zurückgeflogen. Der Rückflug ist sehr, sehr spannend. Ist eigentlich so das Dynamischste und das Spannendste an der ganzen Weltraumreise, weil man in die Kapsel einsteigt und die taucht dann in die Atmosphäre ein und durch den Luftwiderstand wird die abgebremst. Wir fliegen 28.000 Kilometer pro Stunde. Und diese Geschwindigkeit haben wir beim Start erzeugt durch eine Rakete. Streng genommen müsste ich diese Geschwindigkeit auch wieder abbauen, indem ich genau so eine große Rakete oben dabei hätte, wie ich beim Start dabei habe. Ja, das machen wir aber nicht, sondern wir nutzen einfach den Trick mit der Luftreibung. Das ist jeder, der mal auf der Autobahn das Fenster aufgemacht hat und die Hand rausgestreckt hat, merkt, die Luft bei 100 km/h, das drückt schon recht ordentlich gegen die Hand. Aber jetzt haben wir nicht 100 km/h, sondern 28.000 km pro Stunde. Das heißt, die Luftreibung ist dort richtig, richtig stark. Wir werden dann in die Sitze reingepresst. Mit dem eigenen 4- bis 5-fachen Körpergewicht sitzen wir in den Sitzen drin. Ich hatte für eine Minute lang hatte ich richtig fett Atemnot, das ist normal. Man hat das Gefühl, ein Elefant sitzt einem auf der Brust. Ganz einfach, weil die Abbremsung so stark ist. Und die Kapsel wird in diesem Moment so heiß, ich glaube es sind über 1500, 1600 Grad, die außen an der Unterseite dann wirken. Wir würden verglühen, hätten wir nicht ein Schutzschild dabei. Das Schutzschild, das schützt uns. Innen drin ist es ganz normale Temperatur, merken wir gar nichts davon. Wir sehen nur vor den Fenstern, dass wir in einem Plasma sind, also sozusagen im Innern einer Neonröhre. Draußen ist das Licht rosa, orange, so wirklich ganz, ganz seltsames Licht, Pastellfarben, und dann fliegen Funken vorbei. Das ist dann Teile von dem Hitzeschutzschild, die abbrennen. Beim Eintauchen in die Atmosphäre entsteht dann langsam wieder ein Geräusch, weil oben im Weltall, im Vakuum, haben wir ja kein Geräusch. Also man stürzt quasi in den Schlund eines Monsters und hört dann so eine Röhren und Donnern und Rauschen. Es wird immer, immer intensiver. Die Kapsel wird dann ein paar Mal hin und her gelenkt. Das schleudert einen dann so richtig in den Sitzen hin und her. Das heißt, das 4- bis 5-fache des eigenen Körpergewichtes wirkt unglaublich stark.
Ja.
Und dann irgendwann ist man durch die Atmosphäre so quasi durchgefallen, durch die heiße Phase, ist dann auf runtergestürzt bis auf 10 Kilometer Höhe. Und unterhalb von 10 Kilometern Höhe werden dann langsam die Fallschirme aktiviert. Gut, in unserem Fall ist es erst so bei, glaube ich, 5 Kilometern der Fall gewesen, wo dann die ersten Bremsfallschirme rauszischen. Das gibt dann einen riesen Ruck und ist dann wie bei der Achterbahn, man wird hin und her geschleudert. Dann werden die ersten Bremsfallschirme abgetrennt und man fällt wieder, dann sackt man richtig wieder durch. Und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl, weil man denkt, ja, oh, jetzt falle ich.
Geht was schief.
Ja, genau. Und dann kommen aber kurz danach die richtigen Fallschirme raus, die großen Hauptschirme, das sind 4 bei uns. Und dann gleitet man sanft runter und irgendwann ploppt man dann ins Wasser mit knapp 30 km/h. Das wirkt sehr spektakulär auf den Fotoaufnahmen, aber nach dem ganzen wilden Ritt, den wir da gerade hinter uns hatten, war das eigentlich nur noch ein Kinderspiel.
Waren Sie froh, gelandet zu sein?
Ja. Genau. Und dann ist man unten und dann schaukelt man in seiner Kapsel auf dem Meer. Das war nachts. Und dann weiß man schon, draußen sind die Rettungsteams und nach einer knappen Dreiviertelstunde wird man dann an Bord gehievt und ist innen drin in einer Art Krankenstation. Dort kümmern sich dann Ärzte um einen und Helfer und dann muss man den Raumanzug ausziehen und dann ist man in der Schwerkraft wieder drin und die hat man ja für 6 Monate ausgeblendet. Dann ist man ziemlich schnell, fängt es dann auch an mit der Reisekrankheit.
Oh,
also
ja.
Jeder, der schon mal seekrank war an Bord von einem Schiff, der weiß, was ich da meine. Genau dieses Gefühl setzt bei allen von uns ein und ich konnte das mit dem Kotzen noch irgendwie ein bisschen aufhalten, aber ich glaube, da ein paar Stunden später, als ich festen Boden unter mir hatte und die erste Dusche gesehen hatte, da musste auch ich mich dann übergeben.
Oh, okay. Ja. Hat sich Ihr Blick auf die Erde verändert, als Sie mal jetzt da oben waren und den Planeten mal aus dieser Perspektive gesehen haben?
Definitiv. Also ich glaube, diesen Blick, das kann kein Mensch einfach so sehen, ohne davon ganz, ganz tief berührt zu werden. Ich weiß noch, der allererste Moment, wo ich in die Cupola, also unser Weltraumfenster oben, geschwebt bin und habe dann die Rollläden aufgemacht, konnte runterschauen. Das ist so ein unbeschreibliches Gefühl. Das berührt einen so tief im Herzen drin, da hat jeder feuchte Augen. Ein Gefühl der Demut, auch ein Gefühl, ich habe jetzt meinen Traum erreicht und ich sehe vor mir die Erde. Und man erkennt aber, dass sich die Erde verändert. Man fliegt zum Beispiel über Brasilien drüber, erkennt dort das ganz, ganz dunkle, tiefe Grün des Regenwaldes. Direkt daneben gibt es das helle Grün, dort das Ackerbau. Und dort stehen dann auch meist riesige Rauchsäulen. Und dann weiß man einfach, man erkennt es natürlich nicht so im Detail, aber man weiß dann, dort unten sind wieder Feuer, dort wird der Regenwald abgebrannt, um wieder mehr Platz für Ackerbau zu treffen. Und die Lunge unserer Erde wird gerade dadurch zerstört.
Also man sieht die Auswirkungen des Klimawandels und der Zerstörung, sieht man von da oben.
Das sieht man. Man sieht Zerstörung auch, vor allen Dingen, wenn sie so menschengemacht ist wie jetzt mit dem Ukraine-Krieg, dann sieht man das ganz, ganz, ganz eklatant. Das war auch so eigentlich der traurigste Moment in dieser ganzen Mission während diesen 6 Monaten im All. Wenn wir nachts über die Erde fliegen, dann ist die Erde ganz, ganz schwarz, außer dort, wo Menschen leben, wo viele Menschen leben, in Städten. Dann fliegen wir über Nordamerika und wir sehen, dass wir über Nordamerika sind, weil dort sind die Städte quadratisch praktisch gut orientiert. Also sind ganz, ganz gerade Lichtstreifen, die sich dann im rechten Winkel schneiden und dann weiß man, okay, hier ist Nordamerika. Und dann fliegen wir über Europa drüber und dann kennt man Großstädte wie Paris, London, total hell, schön beleuchtet. Benelux gibt es einige schöne große Städte. Deutschland sind die Städte kleiner, aber viel mehr davon. Deswegen ist Deutschland eigentlich eher so ein regelmäßiger Lichtteppich. Und dann fliegen wir weiter über Europa. Italien ist wunderbar zu sehen. Der Stiefel nachts beleuchtet, ist einfach wunderschön. Und als jetzt der 24. Februar 2022 war und der Ukraine-Krieg losging, bin ich wieder nachts über Europa geflogen und sah wieder dieses schön hell beleuchtete Europa. Und plötzlich war dort ein schwarzes Loch. Also genau dort, wo die Ukraine war, das war einfach komplett dunkel. Klar, das Land wurde angegriffen, die Menschen haben dann nachts das Licht ausgemacht, um dem Feind halt nicht zu zeigen, wo Ziele sind.
Ja.
Das war einfach so eklatant und ich wusste ja natürlich, wir haben oben Internet, was unten auf der Erde passiert, aber das mit eigenen Augen zu sehen, dass ein Land plötzlich ganz anders geworden ist. Später habe ich dann auch Lichtblitze gesehen, dann war mir klar, hier wird gekämpft, hier werden Raketen abgeschossen, später auch riesige Rauchsäulen tagsüber über Mariupol. Also es war schon sehr, sehr traurig und bedrückend, mit eigenen Augen den Krieg zu sehen.
Trotz all dieser wunderbaren und auch traurigen, wie Sie gerade geschildert haben, Erlebnisse, wollen Sie es wieder wagen? Die USA ist an einer Mondmission dran. Bei der ersten Artemis-Mondlandung werden keine Europäerinnen und Europäer dabei sein, aber bei weiteren Flügen schon, denn auch die ESA beteiligt sich. 2026 soll es dann soweit sein, auch für einen europäischen Astronauten. Und da sind so ein paar, glaube ich, in der Warteschlange, Sie natürlich auch. Wie sehen Sie Ihre Chancen, vielleicht der erste Europäer auf dem Mond zu sein?
Wir Europäer sind ja Kooperationspartner der NASA bei diesem Artemis-Programm. Die Artemis-Rakete wird in den USA hergestellt. Die Artemis-Kapsel, das ist die Orion-Kapsel, wird auch in den USA hergestellt. Aber diese Orion-Kapsel, die Richtung Mond fliegt, die braucht einen Motor, eine Antriebseinheit und die wird in Bremen gebaut. Und die wird von europäischen Steuergeldern finanziert. Die geben wir den Amerikanern für die Flüge Richtung Mond. Und als Ausgleich erhalten wir Mitfluggelegenheiten. Mitfluggelegenheiten Richtung internationale Raumstation, aber auch für drei Europäer eine Mitfluggelegenheit Richtung Mond. Das heißt, wir sind momentan 6 aktive Astronauten bei uns im Astronautenkorps.
Also 50-50.
Ja, mit dem Stempel geeignet für Artemis-Mission und Mond. Von daher würde ich mal meine Wahrscheinlichkeit 50% beschreiben, ein Ticket Richtung Mond zu bekommen.
Was fasziniert Sie so am Mond?
Ja, also der Mond ist etwas, das muss man niemandem auf der Erde erklären, was es ist. Der Mond ist das, was ich da jeden Abend im Himmel sehen kann, aber etwas, was ich nie erreichen kann. Zumindest nicht für die allermeisten Menschen. Nun waren schon einmal Menschen auf dem Mond und haben Gesteinsproben mitgebracht und die Apollo-Astronauten, die ja 1972 zum letzten Mal auf dem Mond waren, die haben damals gedacht, okay, der Mond ist ein trockener, staubiger Himmelskörper. Dort gibt es nichts für uns an Spannendem und von daher wurde die Mission damals eingestellt. Mittlerweile wissen wir aber, dass der Mond doch sehr viel Spannendes zu bieten hat. Er hat nämlich Wassereis in den Polargebieten. Ja, und zwar denken jetzt die ein bisschen sich mehr auskennen, wie geht denn das Wassereis? Der Mond hat doch keine Atmosphäre, ist doch auf der Oberfläche auch Vakuum. Das Wasser müsste doch dort wegdampfen. Aber wenn Wasser in ganz, ganz tiefen Kratern drin ist, dort, wo nie Sonne reinscheint, dann sind dort so kalte Temperaturen, das sind minus 250 Grad Celsius ungefähr, also richtig kalt, und dann kann auch Wassereis dort existieren, ohne dass es wegdampft. Und dieses Wassereis, das kam irgendwann mal auf den Mond, vermutlich zu der gleichen Zeit, als auch das Wasser auf die Erde kam. Und jetzt fragen sich viele Menschen ja auch, wie ist denn eigentlich das Leben auf der Erde entstanden? Und da haben die Wissenschaftler noch keine richtige Antwort dazu, aber wir nehmen an, die ersten organischen Substanzen, die auf die Erde kamen, die kamen auch mit dem Wasser auf die Erde. Und dann ist irgendwann aus dieser Urmaterie das Leben entstanden. So, und die gleichen organischen Bestandteile, die damals auf die Erde kamen, die finden wir leider auf der Erde nicht mehr, weil das Leben sich ja weiterentwickelt hat. Das heißt, die Erde ist immer frisch und neu an der Oberfläche. Aber der Mond ist es eben nicht. Er ist quasi im Originalzustand wie vor 4,2 Milliarden Jahren. Hat halt ein paar Narben an der Oberfläche, nämlich von den Meteoriteneinschlägen. Aber ansonsten ist er super spannend und sozusagen das Geschichtsbuch für auch die Entwicklung und die Entstehung der Erde. Und wenn wir jetzt auf dem Mond in diese tiefen Krater runterkrabbeln könnten und könnten Wasserproben nehmen, dann finden wir dort vermutlich noch diese Urmaterie und könnten diese untersuchen und würden dann der großen Frage, wie ist das Leben auf der Erde entstanden oder auch wie entsteht Leben im All, das ist ja auch spannend, gibt es Leben dort draußen, der könnten wir an ein Riesenstück näher kommen.
Jeder hat natürlich die spektakulären Schwarz-Weiß-Bilder von 1969, die Apollo-Mission, die Sie angesprochen haben, noch in Erinnerung. Und ich habe mich immer gefragt, warum all die Jahrzehnte der Mond nicht mehr im Interesse war. Und das haben Sie ja jetzt erklärt. Und das scheint dann ja wirklich Aufschlüsse geben zu können, wie das Leben sich hier entwickelt hat. Es soll eine Forschungsstation dann auf dem Mond installiert werden. Das heißt, auch dort werden Menschen dauerhaft für Monate oder so sein. Aber es braucht andere Anzüge und anderes Equipment als auf der ISS. Warum?
Also ich führe noch mal ein bisschen aus, was wir noch machen wollen auf dem Mond. Wir wollen dort noch ein Radioteleskop aufbauen. Weil wir haben nämlich auch die große Frage, wie ist denn das Universum entstanden? Und wie hat sich das Universum entwickelt und wie wird es sich weiterentwickeln? Wir können jetzt mit diesem James-Webb-Teleskop, was wir draußen im All haben, schon sehr, sehr weit in die Vergangenheit schauen. Aber wir können auch nicht bis zum Beginn des Urknalls zurückschauen. Mit einem Radioteleskop könnten wir vom Mond aus gesehen richtig, richtig zurückblicken in die Vergangenheit, in die ersten Momente, kurz nachdem das Universum entstanden ist und bevor noch die allerersten Sonnen anfingen zu leuchten. Wir wissen, dass es diese Hintergrundstrahlung gibt, das ist eine Radiostrahlung. Die können wir auf der Erde aber nicht empfangen, weil die von der Erdatmosphäre rausgefiltert wird. Also deswegen wollen wir auf dem Mond so eine Radioteleskopstation aufbauen und hier auch dann wieder viel lernen. So, und wir wollen auf dem Mond auch viel Technik entwickeln. Technik, die wir brauchen, um mal Richtung Mars zu fliegen. Der Mars hatte mal Wasser an der Oberfläche. Und deswegen denken auch Wissenschaftler, vielleicht gab es mal Leben auf dem Mars.
Das weiß man, seit das Marsmobil unterwegs war, genau, und Fotos geschickt hat.
Ja. Ganz genau. Aber wenn wir jetzt als Astronaut mit einer Rakete Richtung Mars fliegen würden, dann würde so eine Mission 2 bis 3 Jahre dauern. Mit den jetzigen Raketen könnten wir genügend Proviant mitnehmen und Treibstoff für hin und den Rückflug, aber wir hätten eigentlich gar keinen Platz mehr für Experimente. Wir würden quasi nur hinfliegen, eine Flagge
sein.
Ja, dort sein, eine Flagge in den Boden setzen und sagen, wir waren hier und wieder nach Hause fliegen, und das wäre natürlich komplett sinnlos. Wir Wissenschaftler, wir möchten dorthin fliegen, um dort zu bleiben und den Mars zu erforschen. Aber das geht nur, wenn wir lernen, wie wir auf dem Mars die Ressourcen nutzen können. Also wir müssen da Sauerstoff erzeugen. Wir erzeugen dort unser Trinkwasser. Wir müssen dort eine Marsstation bauen, aber nicht mit dem Beton, den wir von der Erde einfliegen. Das könnten wir nicht bezahlen, das wäre zu komplex. Sondern wir müssen irgendwo ein Haus bauen mit Technologien, die wir für den Mars entwickeln. Und wir wollen dort den Treibstoff herstellen, den wir für den Rückflug brauchen, weil dann können wir den Treibstoff halt für den Rückflug einsparen beim Start und können viel mehr Technik mitnehmen. All das wollen wir aber nicht auf dem Mars erst einmal ausprobieren und feststellen, oh, das geht schief und jetzt haben wir ein Problem, sondern wir würden das gerne auf dem Mond austesten. Und auf dem Mond, wenn da etwas nicht klappt, dann können wir in 3 Tagen wieder nach Hause fliegen. Also brauchen wir nur einen Puffer für 3 Tage, aber nicht für 3 Jahre wie auf dem Mars dann.
Ja, Wahnsinn, ja.
Auf dem Mond zuerst einmal eine Station zu bauen, ist eines der Ziele, die wir in dem Artemis-Programm machen wollen. Und ich stelle mir das so vor, wie eine Forschungsstation in der Antarktis. Die hat Deutschland, zum Beispiel die Neumayer-Station. Das sind so Tonnen, die dort auf dem Eis stehen. Und dort leben dann Menschen für mehrere Monate, manchmal sogar ein ganzes Jahr, und forschen dort. Und dann werden die halt wieder ausgetauscht, dürfen wieder nach Hause fliegen, Proviant wird hingeflogen und die neue Besatzung forscht dann wieder für eine längere Zeit lang. So wird das auf dem Mond sein. Dort wird die Station vermutlich für 4 Menschen ausgelegt werden. Wir brauchen ein kleines Auto, damit wir dort mobil sein können und den Mond erkunden können. Aber wir müssen auch dann dort all das erzeugen, was wir brauchen, nämlich Trinkwasser, Atemluft, das Haus bauen, die Mondstation mit dem Mondsand, den wir dort finden. Und das wollen wir lernen.
Und es könnte auch sogar ein touristisches Mondprogramm geben, wie ihr jetzt auch schon Zivilisten auf der ISS waren. Ist das sinnvoll?
In den 6 Monaten auf der ISS hatten wir auch 2-mal Touristenflüge, die bei uns vorbeikamen. Das erste war eine Mission, die wurde von Russland aus gestartet. Dann kamen dann 2 japanische Touristen mit einem russischen Kosmonauten. Die haben sich die 10-12 Tage lang hauptsächlich auf dem russischen Teil der Raumstation aufgehalten und haben uns da bei der Arbeit jetzt recht wenig gestört. Aber dann kamen ein paar Monate später 4 Touristen mit einer amerikanischen Kapsel hoch und die haben bei uns gelebt. Und ich musste dann sogar aus meinem Zimmer ausziehen, wird ein Tourist dann eingezogen und die haben dann in dem europäischen Forschungslabor knapp 3 Wochen ihre Hauptzentrale gehabt. Und das hat uns schon ordentlich eingeschränkt bei der Forschungsarbeit. NASA hat ja auch viel gelernt. Bei den nächsten Touristenmissionen wird das besser sein. Und in wenigen Jahren wird die ISS auch erweitert werden. Dann wird es ein Touristenmodul geben. Das heißt, die Raumstation wird größer. Es wird dann sozusagen ein Hotelzimmer für die Touristen geben. Und wir werden dann wieder ungestört arbeiten können. Die Touristen haben uns jetzt einerseits ein bisschen bei der Arbeit eingeschränkt, aber andererseits sind die auch mit den gleichen Raketensystemen wie wir hochgeflogen. Und je mehr Menschen hochfliegen, desto, sag ich mal, wirtschaftlicher wird das ganze System. Dann wird eine Rakete, eine Kapsel moderner, besser entwickelt. Die muss effizienter sein, damit es auch bezahlbarer wird. Und letztendlich profitieren dann auch wir Profi-Astronauten davon, dass wir modernere Raketensysteme haben und dann auch günstiger hochfliegen können.
Also Sie sehen das nicht nur negativ, Sie sehen auch die Vorteile davon.
Ja, ich sehe auch natürlich, dass es ein neuer Wirtschaftsraum wird, die Vorteile. Wir müssen natürlich auch die Regeln aufstellen. Bei jedem Start entsteht eine Umweltbelastung. Die ist momentan noch so vergleichbar gering. Also der ganze Sprit, der von den Flugzeugen, die um die Erde rumfliegen, täglich abgelassen wird, weil sie irgendwie zu viel Sprit dabei haben oder irgendeine Notsituation ist, das ist deutlich, deutlich mehr Umweltbelastung als die wenigen Raketenstarts, die wir haben. Aber klar, wenn wir jetzt immer mehr Touristen hochfliegen, dann entsteht natürlich auch Weltraumschrott. Da müssen wir eine Lösung finden, wie wir den beseitigen können oder vermeiden können. Und wir müssen natürlich auch gucken, dass wir die Regeln oben im Weltall entsprechend etablieren.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen heute mit dem Astronauten Matthias Maurer. Herr Maurer, Sie wurden 1970 im saarländischen St. Wendel geboren. Kommen Sie aus einer Familie, in der es schon so Allfans oder Sternenbegeisterte gab? Oder woher kommt und kam Ihre Begeisterung für alles außerhalb der Erde?
Ja, also eigentlich hat mich meine Familie mit ganz, ganz großen Augen angeschaut, als ich gesagt habe, ich möchte Astronaut werden, sagen, was? Wie kommst du denn auf diese Idee? Im Nordsaarland, als ich Kind war, hatte ich noch nicht den Traum, Astronaut zu werden. Ich habe im Fernsehen natürlich auch Berichte gesehen über Astronauten, die ins All flogen, mit dem Space Shuttle damals und auch den allerersten deutschen oder westlichen Astronauten, Ulf Merbold. Das hat mich begeistert, aber ich dachte damals, Astronauten wären sowas wie Supermänner und das bin ich nicht, von daher habe ich gar nicht erst angefangen, so einen Traum mir aufzubauen. Nee, im Nordsaarland, das war damals ja noch der Kalte Krieg, dort war dann Tieffluggebiet, die ganzen Amerikaner sind dann mal mit ihren Düsenjets übers Nordsaarland geflogen, haben dort Luftkampf geübt und ich habe dann diesen Flugzeugen zugeschaut und dachte, ah, der Blick von oben, das muss doch wunderbar sein. Ich möchte auch mal die Welt von oben sehen. Ich möchte Pilot werden. Das war so mein Kindheitstraum. Das habe ich mir dann später im Studium so ein bisschen erfüllen können, da ich Segelflieger wurde und war dann auch im Nordsaarland als Segelflieger unterwegs und habe das richtig genossen. Aber der Wunsch, Astronaut zu werden, der ist wirklich da 2008 entstanden, als ich abends nach der Arbeit nach Hause kam, Fernseher angemacht habe und den Nachrichten gehört habe, die ESA sucht neue Astronauten.
Die Stellenausschreibung.
Ganz genau. Da habe ich mir ganz kurz überlegt, Moment, was ist denn eigentlich der Job eines Astronauten? Was machen die denn? Und ein Astronaut heute ist jetzt nicht mehr dieser tollkühne Held, der in einer Kiste da hochfliegt und mit Mühe und Not diese Kiste dann wieder runtersteuern kann. Nee, das macht heute alles ein Computer. Astronauten sind heute längere Zeit im All, sind Wissenschaftler. Ich bin Wissenschaftler, bin auch Ingenieur und als Ingenieur mag ich natürlich tolle Technik und als Astronaut arbeiten wir mit der besten Technik, die verfügbar ist. Und diese Technik könnten wir da nicht hochfliegen, auch nicht so lange Zeit im All leben. Wir arbeiten in internationalen Teams. Ich habe in mehreren europäischen Ländern studiert und auch dann außerhalb von Europa noch Praktika eingelegt. Ich mag diese internationale Zusammenarbeit und ich denke, wenn man Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zusammenbringt, entsteht immer was Tolles.
Die berühmte Schwarmintelligenz.
Ganz genau. Und dann natürlich das Abenteuer. Da habe ich gedacht, okay, das klingt spannend, ich bewerbe mich.
Ich will aber nochmal in den 80er Jahren bleiben im Saarland. Sie haben Ulf Merbold angesprochen, der mehrfach ins All geflogen ist und der zweite Deutsche war, aber der erste Westdeutsche im All. War ja noch Zeit des Kalten Krieges, wie Sie gerade gesagt haben. Und da haben Sie gesehen, habe ich gelesen, dass es eben auch für Deutsche möglich ist, ins All zu fliegen. Und das war bestimmt dann nochmal ein Motivationsschub, an dieser Idee dran zu bleiben. Auch wenn dann erst in den Nullerjahren die richtige Initialzündung kam.
Genau, also für mich war es schon sehr, sehr inspirierend zu sehen, dass es auch Deutsche geschafft haben, dass es auch Europäer geschafft haben, ins All aufzubrechen. Sicher, also ich bin jetzt, je nachdem wie man zählt, der 12. oder der 13. Deutsche im All. Habe ich auch erst hinterfragen müssen, wieso, weiß man nicht genau, ob ich Nummer 12 oder 13 bin. Es gibt einen deutschen Astronauten, der ist nicht als Deutscher ins All gestartet, sondern als Afghane. Ist mittlerweile aber deutscher Staatsbürger und lebt in Deutschland. Und der war natürlich vor mir im All. Von daher, je nach Zählungsweise, bin ich Nummer 12 oder Nummer 13.
Sie haben Ihren Zivildienst als Sanitäter beim Malteser Hilfsdienst absolviert. Inwiefern hat auch diese Tätigkeit Ihnen für die heutige Arbeit geholfen? Oder welche wichtigen Erfahrungen haben Sie aus dieser Zeit auch gezogen?
Ja, ich habe meinen Zivildienst gemacht als Rettungssanitäter. In dieser Funktion habe ich gelernt, wie ich Menschen helfen kann, die verletzt sind, die krank sind. Aber auch in einer Krisensituation, wenn jetzt ein Verkehrsunfall passiert, ist das ja normalerweise eine Krise. Wie man in einer solchen Krisensituation dann mit kühlem Kopf handelt, wie man Ordnung in dieses Chaos bringt und wie man das Problem löst. Und das ist natürlich etwas ganz, ganz Wichtiges, weil wir im Weltraum ja immer mit solchen Krisensituationen auch rechnen müssen. Also wir werden ausgebildet auf einen Feueralarm an Bord. Wir hatten während meinen 6 Monaten 4-mal Feueralarm, immer einen Fehlalarm. Wir hatten einmal einen richtigen Alarm bezüglich Druckverlust. Das war, als der Satellit auseinandergebrochen ist. Also wir hatten keinen Druckverlust, aber wir hatten den Alarm ausgelöst, um halt die Vorbereitungen zu treffen. Und die dritte Situation für einen Notfall an Bord wäre, dass wir eine vergiftete Luftatmosphäre haben. Ja, die ist zum Glück nicht eingetreten. Das ist die einzige Situation, bei der wir keine Prozedur mehr haben, sondern sobald da der Alarmknopf angeht und wir sehen, okay, Atemluft verseucht, müssen wir sofort automatisch reagieren, ohne jetzt die Prozeduren aufzuschlagen, sondern schnell uns in Sicherheit bringen.
Also das war eine gute Schule für das, was Sie dann machen. Sie haben in Saarbrücken dann Materialwissenschaft und Werkstofftechnik studiert und waren viel im Ausland unterwegs, das haben Sie schon erzählt. Dann haben Sie über das Thema Aluminiumleichtbau in Nancy und in Saarbrücken promoviert. Was hat Sie an diesen Fächern gereizt?
Der Studiengang Werkstoffwissenschaften ist komplett unterbewertet, muss ich sagen. Deswegen gab es damals noch freie Plätze und dann hieß es, ja, studier das doch für ein Jahr. Dann hast du in Grundstudium als Ingenieur und nach einem Jahr wechselst du dann in Luft- und Raumfahrttechnik. Habe ich dann angefangen zu studieren, aber direkt nach ein paar Monaten wusste ich, ey, das ist ein super tollen Studiengang, von dem ich vorher noch nie etwas gehört hatte. Und das hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, nee, das studiere ich jetzt fertig. Und heute ist Innovation sehr, sehr wichtig. Also ich habe selbst auch im Rahmen von meiner Karriere mehrere Patente entwickelt. Innovationen liegen zu 70% immer in der Auswahl eines neuen oder eines besseren Werkstoffs. Und von daher ist das Thema Materialwissenschaft, Werkstoffwissenschaften ist super, super wichtig für unsere Gesellschaft.
Also alles richtig gemacht.
Im Nachhinein ja. Ich mit viel Idiotenglück ins Richtige reingestolpert.
Als Sie dann 2008 zur ESA kamen, hat man Ihnen erstmal gesagt, dass Sie nicht Astronaut werden können. Trotzdem haben Sie die Stelle angenommen und als Astronaut-Support-Ingenieur gearbeitet. War das nicht hart, so nah am Traum, aber dann eben doch nur nebendran?
Ja, also ich hatte mich 2008 beworben, 2009 nach einem Jahr hatte ich alle Tests der Astronautenauswahl bestanden. Wir waren 10 Menschen von 8.500 Bewerbern, die alle Tests bestanden haben. So, und dann fühlt man sich natürlich schon angekommen, mitten im Traum. Ich dachte, ja, ich werde Astronaut. Als dann der Chef der ESA mir damals sagte, Matthias, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Du hast zwar alle Tests bestanden, aber ich habe leider keine 10 Tickets für den Weltraum, ich habe nur 6 Tickets. Das heißt, ich kann von euch 10 Kandidaten, die ihr alle geeignet seid, kann ich nur 6 einstellen. Und du wirst leider einer von den 4 sein, die ich jetzt nicht einstellen werde. Aber ich möchte dich trotzdem für die ESA gewinnen. So, das war natürlich ein Moment, da tat sich für mich ein schwarzes Loch auf.
Das glaube ich.
Ich dachte, ich hatte die Sterne schon zum Greifen nahe und bin dann plötzlich so ein bodenloses Fass reingestürzt. Das war ein schwerer Moment. Und wir 4, die nicht genommen wurden, wir hatten dann 2-3 Monate später das Angebot erhalten, in anderer Funktion bei der ESA anzufangen. Meine 3 Kollegen haben damals gesagt, nee, Astronaut oder nichts. Ich habe gesagt, ich habe mich jetzt ein Jahr mit dem Thema Raumfahrt beschäftigt. Das finde ich super, super spannend. ich möchte bei der ESA anfangen. In der Funktion Crew Support, das war einer der wenigen Bereiche, wo man ohne diese Vorerfahrung anfangen konnte und dann im Beruf dann alles gelernt hat, wurde ich dann sozusagen zum Kofferträger für meine Astronautenkollegen, die genommen wurden. Das war natürlich auch ein bisschen traurig, aber ich habe dann für mich überlegt, sage, okay, das ist eine Chance. Ich muss hier einen klaren Schlussstrich unter diesen Traum Astronaut ziehen, weil wenn ich jetzt jeden Tag zur Arbeit gehe und denke, eigentlich habe ich da einen Job und ich sollte jetzt nicht hier der Kofferträger oder der Helfende sein, sondern ich sollte selbst da Astronaut sein, dann wäre ich nur missmutig und dann nicht tauglich für diesen Job. Und dann habe ich dann für mich den Schlussstrich gezogen und gesagt, okay, Traum vorbei. Ich sehe es als Chance und habe dann angefangen in dieser Funktion Crew Support oder auch Eurocom, das war dann Kommunikator. Ich habe dann mit Astronauten im Weltall kommuniziert als Sprecher des Kontrollzentrums. Und in dieser Funktion musste ich natürlich auch viel lernen, was normalerweise nur Astronauten lernen. Und so konnte ich dann doch scheibchenweise, stückweise dann mich an diesen Traum ranarbeiten und viel erleben, was ich sonst hätte gar nicht erleben können.
Und Sie haben dann die ganzen Trainings gemacht, dieses Höhlentraining, Unterwassertraining und was es da alles gibt. Und es ist ja dann auch geschafft. Und das Leben, der hatte Sie doch gelehrt, gibt niemals auf, oder?
Ganz genau. Nach 2 Jahren wurde ich dann befördert, wurde dann sogar zum stellvertretenden Leiter des Astronautenzentrums. Also wurde ich indirekt sogar Vorgesetzter meiner Astronautenkollegen.
Späte Gerechtigkeit.
Ja, genau. Und dann kam 2015 der Chef der ESA auf mich zu, also ein paar Jahre später. Ich meinte, Matthias, wir haben das ISS-Programm verlängert, wir haben wieder neue Mitfluggelegenheiten und es gibt ein paar Astronauten, die jetzt in Rente gehen. Das heißt, ich habe genau für einen Astronauten-Nachrücker Platz. Hast du noch Interesse? Und da habe ich natürlich gedacht, ey, was für eine Frage, und laut gejubelt. Und klar, da hatte ich dann meine zweite Chance und der Traum ging dann halt verspätet doch in Erfüllung.
Das ist ja ein sehr einnehmender Beruf, glaube ich, an dem man fast wahrscheinlich Tag und Nacht irgendwie zu tun hat. Aber wenn Sie frei haben, was sind Ihre Hobbys oder ist da Zeit für, was weiß ich, Kultur, Sport, die saarländische Heimat? Was machen Sie, wenn Sie nicht Astronaut sind?
Ja, also ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch. Ich bin gerne auch mal zu Hause, lese gerne ein Buch oder ich gehe auch raus in die Natur, ein bisschen wandern. Ich bin mit meinen Freunden unterwegs. Ich mache Urlaub gerne, reise dann dabei. Gut, nach diesen ganzen vielen Erlebnissen, also ich war ja 2,5 Jahre im Training, dann ein halbes Jahr im All und ein halbes Jahr direkt danach auch wieder mit Volldampf viel unterwegs, wo ich dann über meine Erlebnisse berichten musste, war ich eigentlich auch mal froh, eine Zeit lang zu Hause zu sein und einfach mal mein Sofa zu spüren.
Sie haben den Krieg angesprochen, den man von da oben sieht. Europa hat in der Raumfahrt die Kooperation mit Russland abgebrochen. Die USA kooperieren weiter. Das scheint jetzt erstmal so von außen ein bisschen merkwürdig und zwiegespalten. Aber Sie haben auch mal gesagt, dass die Wissenschaft ein guter Weg ist, um vielleicht, wenn der Krieg mal vorbei ist, Kooperation und Vertrauen zu Russland wieder aufzunehmen oder wieder aufleben zu lassen. Sehen Sie wirklich diese Möglichkeit?
Ja, wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann hatten wir diese Situation schon einmal. Nach dem Krieg sind NASA und dann die russische Raumfahrtagentur aufeinander zugegangen, haben gesagt, okay, wir beide wollen eine Raumstation im All bauen. Dann hat man gesagt, okay, lass uns ein Zeichen setzen, lass uns Freundschaft aufbauen, nicht nur auf der Erde, sondern auch wirklich ganz, ganz sichtbar, indem wir als Menschen im All zusammenarbeiten. Und die internationale Raumstation ist dadurch entstanden. Es ist ja eigentlich eine zusammengestopselte Raumstation, die zur Hälfte ein russisches System ist und zur anderen Hälfte ein amerikanisches System. Unterschiedliche Standards, wir haben zum Beispiel unterschiedliche Netzspannung, also Strom ist anders, das Trinkwasser ist anders, die Toiletten funktionieren anders, die Raumkapseln sind anders, die Türen sind anders. Es ist sehr viel anders dort oben.
Quasi alles.
Aber trotzdem funktioniert das Zusammenleben dort oben. Wir haben gezeigt, wenn wir zusammen oben kooperieren, dann können wir alle Herausforderungen meistern. Und von daher sind wir nach über 20 Jahren Zusammenarbeit im All eigentlich in eine Art Vorzeigemuster geworden für die Menschen auf der Erde. Als Astronaut entwickelt man so eine Art Utopie, wie das Leben sein könnte, wenn alles perfekt laufen würde. Und Wir haben gezeigt, dass es möglich ist. Wir haben Vertrauen aufgebaut und das Vertrauen existiert weiterhin auch auf Ebene, sage ich mal, der Techniker, der Spezialisten. Und dieses Vertrauen, das können wir, wenn der Krieg wieder vorbei ist, dann wird Russland weiterhin ein Land auf diesem Planeten sein. Wir müssen wieder zusammenarbeiten, das müssen wir lernen. Und wir müssen Brücken bauen. Und die Raumfahrt hat schon einmal bewiesen, dass es ein ideales Mittel ist, diese Brücken zu bauen. Und ich denke, wir müssen die ISS erhalten und genau diesen Weg wieder einschlagen.
Und diese Utopie oder dieses Bild von dieser Utopie der auch Menschlichkeit, das Sie gerade gezeichnet haben, ist ein schönes Schlussbild. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Maurer.
Ich danke Ihnen.